Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Beim internationalen Wettstreit der Biohacker, der morgen in Boston beginnt, sind auch Studierende aus Aachen am Start, die ein trickreiches Verfahren entwickelt haben, um Mikroplastikpartikel nachzuweisen.
Unser Plan ist, ein kleines, tragbares und handliches Gerät zu bauen, in die wir eine Probe geben und dann am Ende einfach wissen können, welches Plastik ist drin und wie viel.
Wie genau die Truppe aus Aachen beim iGEM-Wettbewerb in Boston punkten will, verraten wir gleich. Außerdem berichten wir darüber, wie die fahrerlosen Autos, die künftig auf unseren Straßen unterwegs sein werden, mit Fußgängern kommunizieren könnten, die ihnen in die Quere kommen. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt laufen da nämlich aktuell schon Tests dazu. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt werfen wir aber einen kritischen Blick auf eine Studie zu den Folgen des Klimawandels, heute im Fachmagazin Nature Communications. Denn da kommen US-Forscher zu dem alarmierenden Befund, dass der zu erwartende Anstieg des Meeresspiegels viel mehr Menschen bedroht als bisher gedacht. Ist das nun Panikmache oder seriöse Wissenschaft? Volker Mrasek hat sich kundig gemacht.
Nach der neuen Studie werden viel größere Küstenstriche und viel mehr Menschen vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein, als man bisher annimmt. Mitte des Jahrhunderts könnten es gut und gerne 450 Millionen Küstenbewohner sein, sagt Benjamin Strauss, einer der beiden Autoren. Der Ökologe leitet das private Forschungs- und Informationsbüro Climate Central in Princeton in den USA.
Wie stark der Meeresspiegel auch immer steigen mag, für alle Szenarien ergibt sich, dass mehr als dreimal so viele Menschen bedroht sind als bisher gedacht. Auf die 450 Millionen kommen wir selbst bei Einschränkungen der Treibhausgasemissionen nach den Vorstellungen des Pariser Klimaabkommens. Ende des Jahrhunderts könnten sogar 9% der heutigen Weltbevölkerung in Küstenabschnitten leben, die dann unterhalb der mittleren Flutpegel liegen.
Das allerdings wäre das Worst-Case-Szenario. Hier wurde ein Meeresspiegelanstieg von 2,40 Meter bis Ende des Jahrhunderts angenommen, mit starken Schmelzwasserabflüssen in der Antarktis. Die nach oben korrigierten Prognosen sind Ergebnis eines neuen digitalen Höhenmodells für Küstenregionen. Der Informatiker Scott Culp hat es in dreijähriger Arbeit entwickelt. Anders als das bisher gebräuchliche Modell der US-Raumfahrtbehörde NASA stützt es sich nicht auf Radarbilder von Satelliten, sondern auf Lasermessungen, die an Bord von Flugzeugen gemacht wurden.
Es ist allgemein bekannt, dass das Höhenmodell der NASA Schwächen hat. Das Satellitenradar dringt oft nur bis zum Dach von Baumkronen und Häusern vor und nicht bis zum Boden. Deswegen überschätzt das Modell die Geländehöhen, in Küstenstädten sogar um etwa 4 Meter im Durchschnitt. Die Ungenauigkeit unseres Modells beträgt dagegen nur noch 10 Zentimeter.
Das neue Modell basiert auf einem neuronalen Netzwerk, das sich trainieren lässt, wie die Forscher sagen. Sie fütterten es mit präzisen Laserhöhenmesswerten von verschiedenen Abschnitten der US-Küste und mit weiteren Informationen wie der Siedlungsform, dem Vegetationstyp und der Höhe von Pflanzen und Häusern. So lernte das Modell besser zwischen Bebauung, Bäumen und Boden zu unterscheiden und die Höhe der Landstriche realistischer einzuschätzen. Für ihre Studie modellierten Scott Culp und Benjamin Strauss jetzt praktisch alle Küstenregionen der Erde. Demnach sind vor allem 6 Länder in Asien viel stärker vom Meeresspiegelanstieg bedroht als angenommen: China, Indien, Bangladesch, Vietnam, Indonesien und Thailand.
Ein Ergebnis unserer Studie ist, dass schon heute 110 Millionen Menschen unterhalb der Hochwasserlinie leben. Sie schützen sich mit Deichen und anderen Bauwerken, etwa in den Niederlanden, Deutschland und Belgien. Wenn wir dagegen ein Land wie Bangladesch betrachten, dann muss man sagen, es liegt größtenteils im Delta des Ganges. Da gibt es unzählige Inseln und Kanäle, die man vermutlich niemals wird eindeichen können. Auch in anderen dicht besiedelten Mündungsgebieten in Asien dürfte die Situation schwierig werden.
Ein Lob für die Entwicklung ihres Höhenmodells bekommen die US-Forscher von Athanasios Vafedis. Er ist Professor für Küstensysteme und Küstengefahren an der Universität Kiel. Dass aber dreimal so viele Menschen vom künftigen Meeresspiegelanstieg betroffen sein sollen, diese Aussage sieht der griechische Ingenieur und Geograf skeptisch.
Ich wäre mit diesen Zahlen vorsichtig. Die Forscher haben ihre Methode nur an bestimmten Küstenabschnitten in den USA und in Australien getestet. Und wir wissen nicht, wie gut sie anderswo wirklich ist. Zum Beispiel in den Mangrovenwäldern an vielen Küsten Südostasiens. Dort ist auch die Bebauung ganz anders. Die Autoren schreiben auch selbst, dass ihr Modell keine verbesserten Höhenangaben für das Tiefland von Florida liefern konnte. Zusätzliche Studien wären also wünschenswert.
Festhalten darf man aber, dass das neue digitale Höhenmodell ein Fortschritt ist. Es kann dazu beitragen, genauere Risikozonen für den Meeresspiegelanstieg auszuweisen. Bisher sind sie offenbar zu klein und so manche Küstenregion wiegt sich vermutlich in falscher Sicherheit.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Mikroplastik, das sind winzige Plastikteilchen, die in rauen Mengen die Umwelt verschmutzen. Sie entstehen beispielsweise durch den Abrieb von Autoreifen oder Fließpullovern und finden sich selbst in den entlegensten Ecken unseres Planeten wie der Arktis. Um den unscheinbaren Plastikmüll aufzuspüren, haben Studenten aus Aachen jetzt ein neues Nachweisverfahren entwickelt. Beim iGEM, dem internationalen Wettstreit der Biohacker, dessen Finale morgen in Boston beginnt, hoffen sie damit einen Preis abzuräumen. Michael Lange hat das Team vor dem Abflug besucht.
Im Meer, in Flüssen und Seen und sogar im Grundwasser schwimmen weltweit winzige, unsichtbare Plastikpartikel, genannt Mikroplastik oder Nanoplastik. Von dort gelangen sie in die Nahrungskette und auch zum Menschen. Die Plastikteilchen aufzuspüren ist gar nicht so leicht, erläutert Biotechnologiestudentin Alina Eggert.
Oft wird es einfach verwechselt mit Staubpartikeln und wir haben uns einfach gesagt, okay, wir wollen etwas haben, was es möglich macht, wirklich Mikroplastik zu detektieren und wenn möglich auch zu quantifizieren, dass man einfach weiß, wie viel ist in meiner Probe drin und wenn möglich auch was.
Um am internationalen Wettbewerb iGEM für synthetische Biologie in Boston teilzunehmen, suchten 9 Aachener Studierende eine gute Idee zur Beseitigung oder wenigstens zum Nachweis von Mikroplastik, erinnert sich Jasmin Kuhn.
Wir haben uns einfach überlegt, wie kann man etwas aus etwas anderem rausfiltern und zwar auf eine ganz einfache Weise. Und da haben wir uns gedacht, magnetisch ist immer einfach.
Die Lösung fanden sie in der Natur. Am Boden verschiedener Gewässer leben Bakterien, die winzige magnetische Partikel in sich tragen. Aufgereiht hintereinander bilden sie eine Kompassnadel. Die Bakterien heißen Magnetospirillen. Die Magnetkörperchen in ihrem Innern helfen ihnen, sich im Raum zu orientieren. Leider lassen sich Magnetospirillen nur schwer im Labor vermehren. Deshalb wählten die Aachener Studierenden eine verwandte Spezies, die künstlich dazu gebracht wurde, solche Magnetosomen zu bilden.
Also ich habe hier im Röhrchen die Rhodospirillen, also diesen Stamm, mit dem wir arbeiten. Und die sind ja rot, weil die photosynthetisch arbeiten. Und die können wir uns gleich unter dem Mikroskop ansehen.
Rhodospirillen sehen unter dem Mikroskop aus wie kleine Schrauben. Und um sich zu bewegen, schrauben sie sich gewissermaßen durch das Wasser. Die darin enthaltenen Magnetosomen will das iGEM-Team benutzen, um damit winzige Plastikpartikel einzufangen. Damit die von Bakterien produzierten Magnetpartikel am Plastik haften bleiben, braucht es aber noch mehr. Dazu benötigt man Fusionsproteine, Bindeproteine, die die Magnetosomen mit dem Plastik verbinden. Am besten mehrere Proteine, die spezifisch an verschiedene Plastiksorten binden. Dann fehlt noch eine Markierung, um die Plastikmenge einer Probe messen zu können. Das gelingt mit einem fluoreszierenden Protein als Farbstoff. Proteine lassen sich mit dem Haustier der Biotechnologen herstellen, dem Bakterium Escherichia coli, erklärt Teammitglied Rebecca Horstmann.
Das sind E. coli-Zellen, die in sich drin ein Protein exprimiert haben, das fluoresziert. Und deswegen kann man halt sehen, dass sie gelb leuchten. Und da ist auch das Bindeprotein, was wir nutzen, mit verknüpft. Das ist jetzt nur noch nicht auf der Oberfläche, aber es zeigt zumindest, dass sich das Bindeprotein exprimieren lässt und wir haben damit auch schon Bindetests gemacht.
Das Ergebnis nennen die Aachener Studierenden Plastraktor, einen Plastikfänger bestehend aus Magnetosomen, Bindeprotein und Farbstoffmarkierung, erklärt Tobias Spiegel.
Das Produkt selbst wird am Ende keine lebenden Zellen mehr enthalten. Das Bakterium produziert unsere funktionalisierten Magnetosomen, aber wird dann im Endeffekt aufgebrochen und das fertige Produkt, das Magnetosom, wird extrahiert, damit am Ende kein lebender Organismus irgendwie im Testverfahren vorhanden ist.
Das neue Verfahren zum Nachweis von Mikroplastik verspricht, zugleich einfach und genau zu sein. Die Komponenten stammen aus der Natur und sind alle biologisch herstellbar, mit Hilfe von Bakterien. Das könnte auch die Jury des iGEM-Wettbewerbs in Boston überzeugen, meint Alina Eggert.
Unser Plan ist, ein kleines, tragbares und handliches Gerät zu bauen, in die wir eine Probe geben und dann am Ende einfach wissen können, welches Plastik ist drin und wie viel.
Das iGEM-Team aus Aachen will Mikroplastik mit Mikromagneten produziert von Bakterien nachweisen. Michael Lange über den Plasttraktor. Wenn man mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist und an einer Kreuzung auf Radler oder Fußgänger trifft, dann klappt die Verständigung, wer wem Vorfahrt oder Vortritt gewährt, in der Regel reibungslos. Und zwar per Blickkontakt oder mit einem kurzen Winken. Das geht aber nur, solange im Auto noch ein Mensch am Steuer sitzt. Bei autonomen Fahrzeugen, die künftig fahrerlos unterwegs sind, müssen deshalb ganz neue Wege der Kommunikation etabliert werden. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt testet man gerade, ob und in welcher Form Lichtsignale dabei hilfreich sein könnten. Andrea Hoferichter hat für uns einen Selbstversuch gewagt.
Ein Kellerraum im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Braunschweig. Ich trage eine schwarze, kastenförmige VR-Brille, die mich in eine virtuelle Stadt versetzt. Eine Art Geisterstadt, denn außer mir ist hier niemand zu sehen. Die DLR-Forscherin Anna Schieben erklärt, was mich erwartet.
Also Sie sind ein Fußgänger, der am Straßenrand steht. Und die Idee ist, dass Sie entscheiden müssen, ob Sie die Straße überqueren möchten oder nicht. Und Sie werden unterschiedliche automatisiert fahrende Fahrzeuge mit unterschiedlichen Lichtsignalen sehen. Und in den Studien befragen wir dann unsere Teilnehmer, ob sie dieses Lichtsignal für geeignet empfinden, was sie interpretiert haben, ob es intuitiv verständlich ist zum Beispiel.
Eines der Autos, die meinen Weg kreuzen, hat ein bläuliches Lichtband um die Frontscheibe. Das Band blinkt immer langsamer, während das Auto abbremst und wieder schneller, als der Wagen losfährt. Dieses Signal kann ich gut deuten und auch in einem zweiten Test einen Lichtpunkt an der Windschutzscheibe, der mich anleuchtet und mir folgt, als ich die Straße überquere. Als sich im dritten Testlauf aber ein Auto mit einer Art Lauflicht an der Frontscheibe nähert, bleibe ich irritiert am virtuellen Straßenrand stehen.
Ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie das Signal zum Beispiel nicht ganz so gut verstanden haben.
Nee, ich verstehe überhaupt nicht, was das Auto mir sagen möchte.
Alles klar. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Das würde genau in unseren Studien dann abgefragt werden.
Drei Studien mit jeweils 20 Probanden hat Anna Schiebens Team schon durchexerziert. Sie sind Teil des EU-Projekts Interact, an dem auch Unternehmen und Forscher aus Großbritannien, Griechenland und Italien beteiligt sind. Um geeignete Signale zu entwickeln, hatten die Wissenschaftler zunächst untersucht, wie die Kommunikation im Straßenverkehr aktuell funktioniert. Dazu waren sie in Athen, München und Leeds unterwegs.
Wir haben zum einen Personen mit einer Blickbewegungskamera im Fahrzeug fahren lassen, um einfach mal zu verstehen, worauf achtet ein menschlicher Fahrer. Wir haben andererseits Studenten und Wissenschaftler an den unterschiedlichen Stellen der Straßen positioniert, die dann auch teilweise hinter den Fußgängern hergelaufen sind und gefragt haben, ob sie bereit wären, ein Interview zu geben. Wir haben weiterhin Videobeobachtungen aus Vogelperspektive gemacht und sogenannte LIDAR-Sensoren eingesetzt, um die Fußgängerbewegungen auch messtechnisch zu erfassen.
Erstaunlich fand die Verkehrsforscherin, dass Gesten und Mimik eher selten zum Einsatz kamen. Stattdessen achteten die Fußgänger vor allem auf die Geschwindigkeit der Autos. Als nächstes wollen die Wissenschaftler die Signale in der echten Welt ausprobieren, wo die Sonne schon mal blenden oder Regen die Sicht trüben kann. Und sie werden auch die virtuelle Stadt komplexer gestalten und dort weitere Probanden auf die Straße gehen lassen.
Eine Straßensituation, wo Sie völlig allein auf der Straße stehen, ist extrem selten. Was passiert, wenn wir uns mit Älteren oder mit Kindern beschäftigen? Was passiert, wenn wir möglicherweise Personen mit Einschränkungen, also Sehbehinderungen oder Hörbehinderungen mit reinnehmen? Ist das dann noch verständlich? Was bräuchten wir da zusätzlich? Oder funktioniert das zum Beispiel für diese Personen gar nicht und man muss sich komplett was Neues überlegen?
Unklar ist auch, wie ein autonomes Fahrzeug überhaupt erkennen kann, dass ein Mensch die Straße überquert. Möchte. Auch das ist Teil des Forschungsprojekts. Immerhin, die Farbe der Lichtsignale, mit denen selbstfahrende Autos künftig kommunizieren sollen, steht inzwischen fest. Geleuchtet wird in einem kühlen Cyan, einer Art Türkis. Die Farbe sei von keinem Hersteller weltweit anderweitig belegt und tauge deshalb zum internationalen Standard, sagt Anna Schieben. Die eigentlich naheliegenden Ampelklassiker Rot und Grün hingegen fielen durch.
Weil manche Personen das auf sich projizieren, also sagen, wenn das Auto grün leuchtet, dann kann ich gehen. Andere sagen aber, nein, wenn das Auto grün leuchtet, möchte das Auto fahren, also aus dieser Autoperspektive eher gedacht, sodass da sehr große Verwirrung entsteht und Rot-Grün für uns dann ausgeschieden ist.
Cyan statt Rot-Grün. Beim DLR Braunschweig proben Forscher, wie autonome Autos künftig mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren könnten. Eine Reportage von Andrea Hoferichter war das. Am 14. Juni 2017 löste ein defekter Kühlschrank in einem Hochhaus in London einen verheerenden Brand aus, bei dem 72 Menschen starben. Der Grenfell Tower loderte auf wie eine Fackel, weil in seiner Fassade illegalerweise Isoliermaterial verbaut war, das wie ein Brandbeschleuniger wirkte. Doch der heute vorgelegte Untersuchungsbericht zum Desaster weist auch der Feuerwehr schwere Schuld zu. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Die Feuerwehrleute galten eigentlich als die Helden der Grenfell-Tragödie. Auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens versuchten sie Menschen aus dem lichterloh brennenden Hochhaus zu bergen. Auch daran erinnerte Martin Moore Big heute bei der Vorlage seines Teilberichts.
Ich erkenne den Mut und die Pflichterfüllung der Feuerwehrleute an, die in der Nacht immer wieder in das Gebäude eingedrungen sind, um unter großem Risiko für sich selber Bewohner zu retten.
Doch so sehr er die individuellen Anstrengungen der Feuerwehrleute anerkennt, so sehr verdammt der frühere Richter den Gesamteinsatz der Londoner Feuerwehr und konstatiert ein systematisches Versagen ihrer Organisation.
I consider that these represent significant systemic failings. In the organization of the LFB.
Im Einzelnen stellt der Bericht der von Moore Big geleiteten Untersuchungskommission fest, dass die Londoner Feuerwehr auf einen Hochhausbrand dieser Art überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei.
Incident commanders were not trained to recognize a fire.
Die Einsatzleiter wurden nicht dafür trainiert, einen Brand in der Außenverkleidung eines Hochhauses zu erkennen und auch nicht dafür, wie sie darauf reagieren müssen. Es gab keinen Notfallplan für die Evakuierung des Hochhauses. Die Feuerwehr hat versäumt, rechtzeitig die Anweisung an die Bewohner aufzugeben, in ihren Wohnungen zu bleiben, zu einer Zeit, als die Treppen noch passierbar waren. Wenn sie das getan hätte, wären mehr Menschen gerettet worden.
Stattdessen starben in der Nacht zum 14. Juni 2017 72 Menschen in den Flammen des Grenfell-Hochhauses. Viele von ihnen, weil sie der Anweisung der Feuerwehr folgten, in ihrer vermeintlich sicheren Wohnung zu bleiben. Außerdem heißt es in dem Bericht, die Notrufzentrale der Feuerwehr sei unterbesetzt gewesen. Die Kommunikationskanäle der Feuerwehr brachen in dieser Nacht zusammen. Die Feuerwehrleute am Brandort erfuhren nicht, was die Menschen aus ihren Wohnungen an die Notrufzentrale berichteten. Die Londoner Feuerwehr habe es versäumt, die Lektionen aus ähnlichen Bränden zu lernen, so das Fazit des Berichts, der im Übrigen die bisherigen Annahmen über die Brandursache bestätigt.
Die Ursache war ein Kurzschluss in einem Kühl- und Gefrierschrank in der Wohnung Nummer 16. Die Flammen breiteten sich aus hinter der Verkleidung der Außenwand und von dort nach oben und rund um das Gebäude. Der Brand breitete sich so schnell und verheerend aus, weil die Verkleidung zwischen den Aluminiumplatten einen Kern aus hochentflammbarem Polyethylen enthielt.
Beim Einbau der Isolierung sei gegen die Bauvorschriften verstoßen worden, heißt es in dem Bericht. Die Kommission will sich von Januar an mit den eigentlichen Verantwortlichen der Katastrophe beschäftigen, mit den Bauunternehmen, die das Hochhaus verkleidet haben, mit den Aufsichtsbehörden und der Kommunalverwaltung. Jetzt aber, nach diesem ersten Bericht, trifft der Bannstrahl des ehemaligen Richters erst einmal die Feuerwehr.
Jens-Peter Marquardt über den ersten Teil des Untersuchungsberichts zum Brand im Londoner Grenfell Tower. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Lucian Haas.
Chile hat die UN-Klimakonferenz im Dezember abgesagt. Sebastián Piñera, der Präsident Chiles, begründete diesen Schritt mit den anhaltenden sozialen Unruhen im Land. Chile sei derzeit nicht in der Lage, eine so große internationale Konferenz durchzuführen. Die UN-Klimakonferenz COP25 sollte vom 2. bis 13. Dezember in Chile stattfinden. Zu einem möglichen alternativen Termin und Austragungsort ist bisher nichts bekannt.
Bei psychischen Erkrankungen hilft Cannabis als Medikament nur wenig.
Cannabis wird immer häufiger auch als Arzneimittel eingesetzt. Neben der Behandlung von Schmerzpatienten verschreiben in manchen Ländern Ärzte Cannabis bzw. Inhaltsstoffe daraus auch bei psychischen Beschwerden wie Ängsten und Depressionen. Dabei sollte aber Vorsicht geboten sein, wie eine Studie australischer Forscher zeigt. In einer Meta-Analyse im Fachmagazin Lancet Psychiatry fassten die Wissenschaftler Ergebnisse von 83 Studien mit mehr als 3000 Versuchspersonen aus den vergangenen 40 Jahren zusammen. Unterm Strich zeigte sich, dass es bisher keine ausreichenden Hinweise darauf gibt, dass Cannabinoide bei psychischen Störungen tatsächlich helfen können. Die Forscher kamen sogar zu dem Schluss, dass nach aktuellem Wissensstand das Risiko eines Cannabis-Einsatzes bei der Behandlung psychischer Erkrankungen sogar höher einzuschätzen sei als der Nutzen.
Ein optischer Tiefensensor arbeitet wie ein Spinnenauge.
Auf der Suche nach einer möglichst simplen Technik zur Erfassung von tiefen Informationen haben sich Forscher der Harvard University Springspinnen zum Vorbild genommen. Deren Augen besitzen mehrere halbdurchsichtige Netzhäute in Schichten hintereinander. Betrachtet die Spinne ein Jagdobjekt, zum Beispiel eine Fliege, wird diese auf den Netzhäuten in jeweils unterschiedlichen Schärfestufen abgebildet. Anhand dessen, welche Netzhaut das schärfere Bild liefert, kann die Spinne ohne großen Rechenaufwand erkennen, in welcher Entfernung die Fliege sitzt. Die Forscher konstruierten nach einem ganz ähnlichen Prinzip einen Tiefensensor, der ebenso nur wenig Rechenleistung benötigt. Die Technik könnte eines Tages Mikrorobotern und tragbaren Geräten ein räumliches Sehvermögen geben.
Menschen erkennen bekannte Musik ungeheuer schnell.
Wie heißt dieser Song ist ein beliebtes Ratespiel. Es geht darum, in kürzester Zeit ein Musikstück zu erkennen. Forscher der University College London berichten jetzt im Fachjournal Scientific Reports von Experimenten, die zeigten, dass Probanden sogar nur Bruchteile einer Sekunde benötigen, um anhand von Soundschnipseln auf eine ihnen schon bekannte Musik zu reagieren. Genauer gesagt vergingen im Durchschnitt nur 100 bis 300 Millisekunden, bis sich in Hirnstrommessungen und anhand von Pupillenreflexen eine eindeutige Reaktion auf vertraute Musik abzeichnete. Die Ergebnisse seien ein Beleg dafür, wie tief sich Musik in unserem Gehirn festsetzt, so die Forscher.
Eine künstliche Intelligenz verbessert die Smog-Vorhersage.
Forscher der University of Houston haben ein entsprechendes Prognosesystem entwickelt, das auf einer künstlichen Intelligenz basiert. Sie wurde darauf trainiert, aus lokalen Wetterdaten und Schadstoffmessungen des Vortages die zu erwartende Ozonkonzentration 24 Stunden im Voraus abzuschätzen. In Versuchen lag das System in 85-90% der Fälle richtig. Damit schnitt es besser ab als die Ozonprognosen klassischer Wettermodelle.
Der Klimawandel gefährdet die Forellen im Bodensee.
In Zukunft dürfte der Wasserstand des Bodensees infolge des Klimawandels von Jahr zu Jahr stärker schwanken als bisher. Das könnte nach Ansicht von Experten zu einer Gefahr für die Seeforellen werden. Längere Trockenperioden mit einem niedrigen Pegelstand machen es für die Fische schwerer, ihre Laichplätze zu erreichen. Nach Angaben der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee zeigte sich das schon im trockenheißen Sommer 2018. Bei einer Fischtreppe am Alpenrhein als Zufluss zum Bodensee wurden nur halb so viele Seeforellen beim Aufstieg gezählt wie üblich.
Sternzeit, 30. Oktober, die Astronomen des Papstes. Anfang des 17. Jahrhunderts machte die Inquisition Galileo Galilei mehrfach den Prozess, weil sie seine Beobachtungen des Himmels nicht wahrhaben wollte. Und das, obwohl der Vatikan damals schon eine Art Sternwarte hatte. Papst Gregor der 13. hatte im 16. Jahrhundert den Turm der Winde bauen lassen. Dort führten Jesuiten astronomische Beobachtungen für seine Kalenderreform durch. Denn bei der Entwicklung eines präzisen Kalenders helfen nur Daten, keine Dogmen. Ihre Glanzzeit erlebten die Himmelsstudien im Auftrag des Vatikans, als im 19. Jahrhundert Angelo Secchi Sterne nach ihrem Spektrum klassifizierte und damit die Astrophysik begründete. 1891 gründete Papst Leo der 13. ganz offiziell die Specula Vaticana, die Vatikansternwarte. Damit wollte er zeigen, dass weder die Kirche noch die Geistlichen etwas gegen wahre Wissenschaft haben, sondern im Gegenteil sie mit voller Hingabe unterstützen. Papst Johannes der 23. ermunterte die Forscher, allesamt Jesuiten, in den 1960er Jahren, sie mögen der Kirche die Astronomie erklären und den Astronomen die Kirche. Wegen der immer schlechteren Beobachtungsbedingungen in Rom wurde die Sternwarte bald in die päpstliche Sommerresidenz in Castel Gandolfo verlegt. Allerdings sind wissenschaftlich bedeutende Himmelsbeobachtungen auch aus der Umgebung Roms kaum mehr möglich. Daher steht das moderne 2-Meter-Teleskop des Vatikans seit fast 30 Jahren auf dem Mount Graham in Arizona.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.